Willkommen! Diese Episode stammt aus dem Podcast Not Just Coding, der ursprünglich von Novatec produziert wurde. Seit Novatec Teil von CGI ist, gehört der Podcast nun auch zu uns. Die Inhalte bleiben unverändert. Ehrlich, praxisnah und relevant. Viel Spaß beim Hören!
So, da sind wir wieder, Matthias.
Ja, schön wieder da zu sein.
Bei der Container-Care-Woche. Mhm. Darüber haben wir in unserer letzten Folge gesprochen. Unter anderem über die Container-Care-Woche. Zumindest hast du den Begriff aufgefasst, ja. Erwähnt.
Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen.
Du scheinst ein sehr gutes Gedächtnis zu haben. genau, in der letzten Folge haben wir nämlich über Container gesprochen, also Container in der Softwareentwicklung. Und Matthias hat sehr gut, wie ich finde, erklärt, was Container sind, hat da eine tolle Analogie zu den Transportcontainern, sage ich mal, geschaffen und hat anhand von denen ganz, ganz gut erklärt, was Container sind, was es da für Vorteile gibt bei der Verwendung quasi. Und auch erklärt, wie die aufgebaut sind. Mhm. Das heißt, wenn ihr das hören möchtet, gerne einfach die vorherige Folge mit Matthias anhören. Mhm. Ansonsten, Matthias, ne, sprechen wir heute natürlich auch wieder über Container. Wer hätte es gedacht?
Surprise, surprise.
Aber von einer anderen Betrachtungsweise, sag ich mal. Mhm. Und deswegen einfach, um gleich ins Thema einzusteigen und nicht länger zu quatschen, also quatschen tun wir schon noch, aber gleich die erste Frage von mir. Für was werden denn jetzt oder für was für Anwendungen werden denn jetzt Container letztlich eingesetzt?
Ja, das ist eine gute Frage, die mittlerweile müssen wir wahrscheinlich sogar fast eher die Frage umdrehen und sagen, wo werden keine Container mehr eingesetzt? Also die Containertechnologie hat sich doch schon recht rasant etabliert. Und was jetzt immer dazu kommt, und das werde ich jetzt heute versuchen, ein bisschen zum formulieren, ist, dass es eben nicht nur in den Anwendungsscope reinfällt, sondern okay. auch in sehr viele andere Dinge. Und wahrscheinlich kann man das als Gegenfrage stellen. Was wir letztes Mal festgehalten haben, war ja, ein großer Vorteil von Containern ist nun mal, die verhalten sich überall gleich. Oder wenn ich so einen Container, so das Image ist quasi so wie das Stempel oder das Blueprint von einem Container, dort, wo die ganzen Binaries drin liegen, gebaut habe, dann ist es erstmal so nicht veränderbar und ich weiß, egal wo das dann ausgeführt wird, wird sich das erstmal gleich verhalten. Und man kann ja überlegen, wo habe ich diese Notwendigkeiten? Ich meine, wenn man auf die reine Softwareentwicklung geht, ist eine so, ich weiß nicht, ob man es Methodologie nennen kann, zur Softwareentwicklung sind so die 12 Factor. 12 Factor beschreiben 12 Regeln, vielleicht nicht unbedingt Regeln, aber Guidelines.
Gebote.
Fußfesseln. Nein, das ja eigentlich nicht, sondern eher bisschen Best Practices, um saubere Software zu schreiben. Die haben eine ziemlich starke Verwendung in dem Microservices-Umfeld. Die sind auch quasi kommt aus der Firma Heroku, die ursprünglich die erste Plattform as a Service, also Cloud-Plattform für cloud-native Anwendungen, public verfügbar gemacht hat. Dann gesagt, okay, aber um dort was drauf zum entwickeln, braucht man die 12 Factor. Und einer dieser Faktoren ist quasi, nennt sich DevProt Parity. Und DevProt Parity beschreibt, dass ich meine Entwicklungsumgebung eben möglichst ähnlich haben sollte zu einer Produktivumgebung.
Ja.
Weil dort kommt quasi das klassische DevOps-Problem rein, was vor allem die Leute kennen, die vor Container im Bereich der Softwareentwicklung waren, dass oft die Software unter ganz anderen Bedingungen entwickelt, getestet und gebaut worden ist, wie dort, wo sie hinterher später in Betrieb genommen worden ist. Das kam auch daher, dass eben dort sehr große Application-Server-Landschaften gegeben hat. Das heißt, diese Dev-Parity von Prod konnte man gar nicht herstellen, weil man konnte nicht jedem aus dem Development-Team einfach so eine riesen Umgebung zur Verfügung stellen. Das heißt, notgedrungen wurde anders entwickelt als produktiv betrieben. Mhm. Was natürlich oft zu dem Problem geführt hat, lokale Entwicklungen und Tests haben funktioniert, der Betrieb in Produktion unter ganz anderen Bedingungen, dann nicht mehr so toll. Und da gab es dann auch natürlich so schon fast gewisse Feindschaften zum Sagen, ja, die Leute aus Operations sagen, ihr gebt uns hier Schrott, das funktioniert nicht. Oder und können sagen, ihr seid halt zu doof, das richtig zum Deployen, weil das bei mir funktioniert wunderbar. Ja, ja. It runs on my machine quasi, so der Klassiker. Und da geht es dann in die Richtung zu sagen, okay, was machen wir denn nun, dass diese My Machine genau gleich ist wie die Dot Machine? Mhm. Und da ist eben Container natürlich genau ein Artefakt, was da recht gut reinpasst, weil die Container Engine ist leichtgewichtig genug, dass die auf jeder Entwickler-Workstation läuft. Das heißt, ich kann dort bereits für Container entwickeln, die Container dort testen und ich weiß, die Container werden ganz woanders ganz genauso funktionieren.
Ja.
Es hat natürlich auch, was dort sehr stark reingespielt hat, war so die Entwicklung von großen monolithischen Systemen hin zu Richtung nicht zwingenderweise Microservices, aber halt verteilteren Anwendungen für einen eigenen Scope oder eine eigene Domäne. Und dafür werden natürlich Container sehr gern eingesetzt, weil ich dann eine viel bessere Vorhersehbarkeit habe, wie verhält sich meine Anwendung dort in Produktion, weil ich eine ganz andere Möglichkeit habe, das zum Testen und Aussagefähigkeit zu machen, wie wird das Ganze laufen. Das heißt, das ist ein Anwendungsfall, der eben sehr, sehr typisch ist.
Also der Anwendungsfall wäre quasi, ich implementiere oder entwickle in der Umgebung A und möchte in der Umgebung B die Anwendung laufen lassen oder verwenden. Mhm. Und dieses Szenario quasi ist so ein typischer Anwendungsfall, wo man jetzt Container verwendet.
Die Container können da wirklich eine sehr gute Brücke. Also dass das keine Trennung ist, ja. das ist die eine Welt, das ist die andere Welt, ja. Sondern quasi einen Versuch, das Ganze anzugleichen und ähnliche Bedingungen zu schaffen. Das andere ist natürlich auch, um auf das Beispiel mit dem Application-Server zu bleiben, traditionell war das natürlich dann so, dass die Application-Server auf ein Framework oder Programmiersprache oder Version ausgerichtet waren. Das heißt, mit der Architektur hatte ich schon die zwingende Vorgabe, alles muss in der Programmiersprache geschrieben werden, ob es nun dafür geeignet ist oder eben auch nicht. Microservices haben ja grundsätzlich die Idee zu sagen, die sind polyglott, also ich nehme das richtige Tool oder das richtige Framework für den jeweiligen Anwendungsfall. Manche sind für Frontend besser geeignet, manche für Backend besser, manche für Datenprozessierung, manche sind leichtgewichtiger und so weiter. Und da ist natürlich auch so, wenn ich nun für alle diese eine jeweilige Laufzeitumgebung schaffen muss, kann das sehr schwierig werden auf einem Zielsystem. Wenn ich jetzt sage, okay, ich packe die aber alle in Container, wo die ihre Umgebung schon mitbringen, dann abstrahiere ich das natürlich wieder weg. Das heißt, das macht die einzelnen Services vielleicht ein bisschen schwergewichtiger, macht es aber deutlich leichter in der Handhabung. Und es ist für mich deutlich leichter, eine polyglotte Umgebung hochzuziehen.
Also ein verteiltes System sozusagen.
Ein verteiltes System, aber nicht nur Verteilung der Prozesse auf potenziell unterschiedliche netzwerkverteilte Rechner oder Instanzen, sondern auch eine Verteilung in der Technologie der Programmiersprache von dem Framework.
Also verschiedene Frameworks, verschiedene Technologien.
Ja.
Die kann ich dann, okay, ja, in verschiedenen Containern. Ich kann ja, wir wissen ja, Container sind ja sehr flexibel oder sehr flexibel einsetzbar.
Mhm.
Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel verschiedene Softwarekomponenten, die in verschiedenen, mit verschiedenen Frameworks, mit verschiedenen Programmiersprachen, wie auch immer, Technologien entwickelt worden sind, in Containern jeweils laufen lassen und dadurch eben ein großes System sozusagen, ein polyglottes System,
ja,
betreiben. Wahrscheinlich ist genau das ein polyglottes System.
Genau, polyglott heißt dann im Endeffekt einfach nur mehrsprachig.
Okay.
Also, ja. Mhm. Das gibt es natürlich auch für und wieder dazu. Ich kann jetzt, wenn ich anfange, sage, okay, jeder Entwickler darf nun oder jede Entwicklerin das eigene Programmiersprache oder Framework nach Wahl, kann das natürlich in einen sehr krassen Wildwuchs ausarten und dann zu Problemen führen, wenn mal irgendjemand das Team verlässt und jemand anders reinkommt und die das vielleicht nicht können. Das heißt, nur weil die technische Möglichkeit da ist, muss man die nicht zum Exzess betreiben. Aber wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, ich habe jetzt eine Backend- oder API-Komponente, die schreibe ich mit Micronaut oder Spring Boot, dann bedeutet das nicht, dass die Frontend-Komponente genauso geschrieben werden muss. Dann kann ich sagen, nehme ich jetzt Angular oder React und die kommunizieren über eine normale Netzwerksprache wie jetzt gRPC oder REST oder irgendwas, das muss natürlich dann quasi auf beiden Seiten gesprochen werden. Aber innerhalb der Anwendung bleibt es, kann das erstmal die Freedom of Choice, was nehme ich denn da nun? Und das löst natürlich, also das ist natürlich auf, gibt viel mehr quasi Power an die Entwicklungsteams,
ja,
weil die natürlich viel mehr Entscheidungsfreiheit haben, zu sagen, ja, wir wollen das kann natürlich zu mehr intrinsischer Motivation führen. Also das heißt, ihr müsst sowieso das machen. Und wir werden auch nur die Version machen dürfen, weil was anderes haben wir halt in Produktion nicht. Und das wäre so der nächste Anwendungsfall. Ein dritter ist, und der geht jetzt wahrscheinlich eher ein bisschen von dem internen Framework weg, sondern eher für so non-functional requirements wie Widerstandsfähigkeit. Ich meine, im Endeffekt geht es mir natürlich nicht nur darum, dass meine Anwendung in Produktion genauso läuft, wie sie lokal läuft oder sich gleich verhält. Sie hat natürlich dort schon ganz andere Beanspruchungen. Und wenn mir jetzt ein Container im Development abstürzt, dann ist es nicht so schlimm, wie wenn es in Produktion passiert. Und dort ist natürlich auch, dort spielen Container ein paar von ihren Vorteilen aus. Zum einen, wenn wirklich was abstürzt, dann ein Container, der crasht ziemlich schnell, aber er startet auch ziemlich schnell. Also das heißt, ich kann sehr schnell neue Instanzen davon generieren. Wenn ich an eine einzelne Instanz denke, ich kann aber natürlich auch sehr gut eine Redundanz schaffen, indem ich einfach mehrere Container skaliere. Okay. Weil ich ja weiß, okay, von einem Blueprint kann ich mehrere Instanzen ableiten, die werden alle gleich sein und dann mit einem Load Balancer eben da die Last verteilen oder wenn einer wegfällt, dann habe ich immer noch redundante mit dem Ziel, natürlich für meinen Consumer oder End-User die Verfügbarkeit und die Performance der Anwendung über diese Skalierung der Container deutlich zu erhöhen. Das ist natürlich auch wieder was, wo ich sage, das geht theoretisch ohne Container schon auch. Ja. Aber dann habe ich es natürlich wieder für jeden Typ in einer eigenen Variante. Und durch das, dass die Container da standardisiert sind, ist natürlich dann auch leichter, so Frameworks drumherum zu bauen, die sich genau darum kümmern. Ich meine, wir haben jetzt viel von Docker gesprochen oder von Docker wird wahrscheinlich das sein, wo die meisten erstmals mit Container in Kontakt kommen. Da funktioniert das grundsätzlich auch, aber
was meinst du jetzt genau, was funktioniert auch?
Ich habe es selber gemerkt, da war ein gewisser Gedankensprung drin. Ich kann natürlich bei Docker auch Container neu starten oder ich kann Container mehrere Instanzen starten, aber es gibt da keinerlei Automatismen, dass quasi Container überwacht werden oder wenn es crasht, dass es neu gestartet wird oder dass wenn ich mehrere...
Also du bist noch in dem Anwendungsfall
resilientere Anwendung, genau.
Ausfallsicherheit. Ja,
genau,
ja.
Genau. Und da stößt eben so die traditionelle Standalone-Container-Technologie, die quasi auf einem Host läuft, ein bisschen so an die Grenzen oder man muss da vieles manuell machen. Das war im Endeffekt auch ein Grund, warum dann über den Hype von der Container-Technologie auch die Technologie für Frameworks sowie Kubernetes entstanden ist, weil man relativ schnell gemerkt hat, okay, Container-Technologie hat die Vorteile, für das und das ist es alles wunderbar, aber es löst nicht alle Probleme. Und es hat vor allem wenig eigene Bordmittel, was es mitbringt, um diese Komponenten hochverfügbar oder besser verfügbar zu machen, bessere Lastverteilung, als es ohne Container war. Container war jetzt erstmal wirklich, wie wir vorhin gesagt haben, mehrere Prozesse, leichter Transport, schnelles Startup-Time und so weiter. Aber dann, um das auf das nächste Level zu heben, hat es dann eben noch ein bisschen was anderes gebraucht. Bevor ich darauf eingehe,
Ein Thema wäre ja auch Kubernetes.
Ja.
Also vielleicht kannst du ganz kurz umreißen, was Kubernetes ist.
Das überlege ich gerade, ob man das vielleicht, ob ich noch ein, zwei Anwendungsfälle für Container allgemein mache.
Und dann auf Kubernetes?
Und dann in Richtung Kubernetes gehe.
Okay, gerne.
Ja, vielleicht auch ein bisschen weg von dem reinen, ich mache meine, in dem Container nur für meine Anwendungen. Die Verbreitung oder die Einfachheit der Handhabung hat es natürlich auch Container ermöglicht, in ganz andere Gebiete einzukommen, wo ich auch etwas standardisiert brauche. Ich habe vorhin schon beispielsweise so das Thema Tests angesprochen. Ich meine, ich muss meine Softwarekomponenten ja immer testen. Mhm. Und wenn ich Persistenzkomponenten habe oder Komponenten habe, die über eine über irgendein Message Program miteinander sprechen und sonstige Dinge, die miteinander kommunizieren müssen, also quasi außerhalb der eigenen, von dem eigenen Scope entweder Daten ablagern, Daten lesen, über eine API aufgerufen werden oder mit anderen sprechen, dann muss ich das ja in meinen Test irgendwie auch abbilden. Das heißt, die Komponenten muss ich mit in den Setup reinbringen. Und da gibt es so eine Komponente, das nennt sich Test-Container, mhm. Die dann einfach die Container-Technologie nutzt und zum Testzyklus den Anwendungen vorbefüllte Container mit der jeweiligen Technologie zur Verfügung stellt. Das heißt, da braucht der User dann auch gar keinen Docker Run, Start, Stop, sondern der nimmt es quasi einfach in das Anwendungs-, Deployment Description mit auf, Test-Container zum Verwenden, dann werden die angehängt und wieder weggeworfen. Also auch hier wird der schnelle, besorgen wir den Container, starte ihn, Aufgabe erfüllt, schmeiß wieder weg, dann sehr oft verwendet. Und dort eben auch, dass der gewährleistet, ich kriege natürlich immer die gleichen Test-Container. Also das, damit kann ich auch sagen, okay, die Tests haben eine gute Aussagekraft, weil sie ja immer gegen eine neue Instanz von der gleichen Testumgebung laufen.
Und darin teste ich dann einfach Softwarekomponenten?
Ich teste meine Software gegen, oder quasi mit den, sag ich mal, Fake-Backend, also es ist ja so oft, dass ich in einem Testfall irgendwie in einen Fake-Backend dranhänge, ja. Weil ich nicht die volle Architektur habe. Ja. Und dort komme ich halt wieder noch einen Schritt näher an, wie sieht es denn in Produktion aus, indem ich das mit über die Testcontainer sehr gut simulieren kann.
Ja, und die Testcontainer, dadurch, dass es natürlich, wie der Name schon sagt, Container sind, habe ich immer die gleiche Umgebung und kann eben entsprechend, habe immer das gleiche Szenario, wo ich es testen kann, kann die Testumgebung relativ einfach wahrscheinlich anpassen, einfach löschen, einfach verwalten und habe eben eine sehr leichtgewichtige Möglichkeit zum Testen.
Genau. Und zwei weitere Fälle würde ich vielleicht noch kurz ansprechen wollen.
Vielleicht ganz kurz, ganz kurz nur, nochmal kurz zusammenzufassen. Der erste Anwendungsfall, den du genannt hast, das war quasi diese DevOps-Geschichte. Ne? Ja. Also ich möchte, ich entwickle Software und möchte die natürlich nachher auch deployen, möchte die zum Laufen bringen, einfach gesagt, ja. Und da helfen mir natürlich Container, weil ich eben die Möglichkeit habe, meine Software relativ einfach von der Entwicklungsumgebung zur Produktivumgebung zu transportieren.
Ja, also es ist nicht nur, dass ich damit schaffe, die Software eben zum Starten, sondern standardisiert. Also, dass ich quasi eine Parität erschaffe zwischen den unterschiedlichen Umgebungen. Ich sage, okay, der Container ist jetzt hier gebaut und ich weiß, der verhält sich in Dev, Test, Staging, Int, Pre-Prod, Prod, wo auch immer, wird der gleich funktionieren. Ja. Ich kann ihn unterschiedlich konfigurieren. Ich kann natürlich sagen, dort hänge ich jetzt eine In-Memory-Datenbank dran oder hier hänge ich eine hochverfügbare Oracle-Cluster, weiß der Geier was dran. Ja. Das ändert aber an dem Anwendungscode, der in dem Container quasi hart manifestiert ist, nichts mehr. Das heißt, der bleibt erstmal gleich. Und der Test-Container-Aspekt spielt da natürlich auch in diese Geschichte mit rein. Ich meine, bei dem ersten Beispiel sage ich, ich mache die Entwicklungsumgebung ähnlicher zur Produktion. Mit dem Test-Container gehe ich in die andere Richtung und sage, ich hole mir Produktionsbedingungen mehr in Richtung Entwicklung, indem ich die quasi als Container an die Anwendung schon dranhänge für den Development- und Testzyklus, um das einfach noch ähnlicher zu machen. Ich meine, das zieht sich quasi wie ein roter Faden durch die ganze Story. Ich will die Sachen möglichst gleich verwendbar haben, egal wo sie laufen. Das ist als Grundgedanke. Ja. Und da ist ein Container sehr flexibel als Vehikel dafür einsetzbar.
Ja, okay, verstanden. Und dann der zweite Anwendungsfall war eben polyglotte Systeme, also Mehrsprachensysteme. Mhm. Ich kann Softwarekomponenten, sag ich mal, ich habe eine große Software, ganz einfach gesprochen, eine große Software, die besteht aus verschiedenen kleinen Softwarekomponenten.
Ja.
Und diese einzelnen Softwarekomponenten laufen jeweils in einem Container. Mhm. Und durch die Containertechnologie habe ich eben die Möglichkeit, dass diese Softwarekomponenten in unterschiedlichen Sprachen geschrieben worden sind.
Genau. Und trotzdem gleich behandelt werden können.
Genau. Das war der zweite Anwendungsfall. Der dritte war Resilienz hast du es, glaube
genau,
ich,
genau. Und den haben wir ein bisschen, sage ich mal, nach hinten verschoben, weil wir vielleicht auf das Thema, für das Thema Kubernetes noch ein paar Minuten irgendwie abschließend dann machen wollen.
Ja, ja. Aber ganz kurz, da geht es einfach darum, dass Container eben die Möglichkeit bieten, Anwendungen zu haben, die zum Beispiel auch wiederum aus verschiedenen Softwarekomponenten bestehen. Und Container können halt eben sehr einfach neu gestartet, skaliert werden,
genau,
und so weiter. Und dadurch schaffe ich eben resilientere Anwendungen.
Genau.
Dann hast du die Testumgebung genannt, Testcontainer. Das hast du ja gerade noch mal kurz auch im Zusammenhang mit der Flexibilität von Containern.
Der zahlt auch ziemlich stark eben auf den ersten Faktor mit dieser der DevOps-Parität ein.
Genau,
nur ist eben ein weiterer Faktor dazu.
Ja, genau. Und dann wolltest du gerade jetzt noch von einem weiteren
Anwendungs- genau, ich meine, die Idee kann man natürlich dann auch leicht weiterspinnen und sagen, ja, wo habe ich denn sonst noch Anwendungsfälle? Wo möchte ich was in meiner IT-Landschaft sicherstellen, dass Komponenten gleich funktionieren? Und ein Fall, da ist es schon ziemlich gang und gäbe, und einen anderen sehe ich gerade so ein bisschen am Aufkeimen. Den ersten, was ich gemeint habe, ist so das Umfeld von automatisierten DevOps über CI/CD-Pipelines. Also, dass ich quasi Toolings habe. Ja, wir vorhin schon, glaube im letzten Talk war das Beispiel gebracht mit dieser Produktionskette, wo ich sage, ich will quasi wie in so einer Autofabrik ein Ding haben, wo die Sachen so assembled werden, und das immer nach einer gleichen Methode. Nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, sondern vielleicht wird ab und zu mal was neu eingestellt und geschärft, wenn man was gemerkt hat. Ja. Aber über diese Wiederholung zu sagen, ich habe ein gefestigtes System, ich kann einen Knopf drücken und dann läuft es los und hinterher plumpst dann meine Software irgendwo raus. Und in der Regel gehören ja in solche Pipelines Schritte rein wie: hol mir den Code aus meinem Repository, lass irgendwelche Tests laufen, kompilier den, pack den in Container, pack den Container irgendwo hin oder deploy die irgendwo hin. Und gerade dort ist es ja auch so, was den Grad der Automatisierung eben erhöht, ist, dass es immer gleich läuft oder dass ich standardisierte Bedingungen habe. Und früher war das so, dass halt diese Knoten, auf denen das ausgeführt wurde, das waren quasi die Build-Nodes, auf denen musste die Software installiert werden, um das auszuführen. Aber wenn da mehrere Pipelines drüber gelaufen sind, konnte das schon auch dazu führen, dass die Sachen dann ähnlich wie ein System irgendwann zugemüllt worden sind. Ja. Logische Konsequenz, was man hier natürlich dann auch oft sieht, ist, dass genau hier auch Container zum Einsatz kommen. Das heißt, die Container laufen anstatt der Build-Nodes, dann habe ich jedes Mal ein frisches System oder einen frischen Container, der das ausführt, dann scheiße ich den wieder weg und deploy einen neuen für den nächsten Run.
Also dieser Container führt dann quasi diesen Produktionsprozess durch.
Genau.
Also den Build der Software.
Build, Test, alles, was da dazugehört, um eben diese Erhärtung zu bringen. Ja. Und da kann ich natürlich dann auch mit Container sehr leicht einstellen, okay, ich will sicherstellen, dass es die Java-Version ist, ich will sicherstellen, dass es die Maven, diese Docker, die was weiß ich auch immer, oder Test-Container-Version ist, und nutze eigentlich Container für das Erstellen von Containers. Also die setzt sich damit quasi fort.
Nur ganz kurz so ein Gedanke, der mir kommt. Jetzt so auf Basis von den Anwendungsfällen, die du jetzt schon genannt hast, auch von dem jetzt. Eigentlich ist, also so ganz, ganz banal gesagt, eigentlich sind Container aus der modernen Softwareentwicklung gar nicht mehr wegzudenken, oder?
Also sehr schwer. Also das ist wirklich eine beeindruckende Entwicklung, was das in den letzten Jahren genommen hat. Und ich denke auch, dass das irgendwann wirklich komplett als Commodity verschwindet. Ich meine, wir sind jetzt mit dem Podcast sicherlich die Ersten, die über Container sprechen.
Was?
Also, natürlich hat sicherlich noch nie jemand in der Form drüber gesprochen,
genau,
wie wir
richtig,
das ja tun.
Richtig.
Aber das Thema ist nicht mehr ganz neu, aber es ist auch noch nicht wirklich ultra alt. Aber die Art und Weise oder die Intensität, wie das in die unterschiedlichen Aspekte der IT da eingedrungen ist, ist schon ziemlich einzigartig. Zumindest, ich bin jetzt ein paar Jahre länger schon dabei, aber so eine Technologie, die das Ganze so umgekrempelt oder so schnell etabliert hat, habe ich noch selten gesehen.
Okay, ja.
Und ja, also abschließend oder als vielleicht wahrscheinlich letzten Punkt vor der ganzen Resilienzgeschichte ist auch ein Thema, wo ich geradezu eine Thesis von einem Studenten betreue, um das Ganze ein bisschen zu evaluieren. Ein Szenario, das ich ja auch habe, wo ich so eine Parität sehr wichtig finde, ist bei Entwicklungsumgebungen. Also jetzt, man stellt sich vor, es ist ein Entwicklungsteam und es kommt eine neue Entwicklerin, neuer Entwickler dazu. Ja. Da ist ja die Frage, wie schnell sind die dann schlagfertig, einsatzfähig? Also nicht, dass sie jetzt das technische Verständnis haben, was sie inhaltlich da machen müssen, sondern dass das Setup so da ist, dass die das alles machen können. Und da ist natürlich auch der Wunsch, die sollen möglichst gleich sein, dass es nicht dort schon Abweichungen in der Parität gibt, bevor die ganze Geschichte überhaupt erst anfängt. Und ich hatte das auch, also ich weiß nicht, als ich hier in Novatec angefangen habe, im ersten Projekt, da gab es wirklich noch das Idee von so einer Development VM, also ja. da wo die Entwicklungsumgebung drin war und die Testumgebung, quasi genau die gleiche Idee, dieses Reproduzierbare. Und dass man sicher gehen kann, jeder, der das nimmt, hat dann quasi auch das Gleiche und arbeitet unter gleichen Bedingungen. Und da gibt es jetzt eben relativ neu so Cloud-basierte Entwicklungsumgebungen, dass ich quasi sage, okay, ich habe in meinem Browser meine IDE, wie so ein Visual Studio Code, ja. Aber ich habe dann trotzdem dahinter wirklich ein Terminal mit einem Linux-Betriebssystem, wo ich dann eine Shell habe, eine History, Commands ausführen kann und nicht nur quasi den Plain IDE, sondern kann dann wirklich bauen, entwickeln und alles machen. Und die gibt's bereits mittlerweile und die laufen dann logischerweise auch in Container. Das heißt, irgendwo ein Cloud-Provider stellt die zur Verfügung, wenn ich die abrufe, wird mein Container gestartet. Und das entkoppelt mich natürlich als Entwickler nochmal viel mehr, weil ich muss lokal gar nichts mehr installieren. Ja. Ich habe auch nicht die großen Power-Requirements auf meiner lokalen Workstation, weil das läuft ja irgendwo anders, wo es eventuell zentral geshared besser irgendwie utilized wird. Noch ist es wahrscheinlich nicht ganz da, dass es die Developer Experience mit sich bringt, wie ein lokales Setup.
Wieso nicht?
Das liegt wahrscheinlich hauptsächlich erstmal am Browser. Vielleicht hat ein Browser okay, dann ja, trotzdem nochmal ein bisschen eine andere Response wie eine native Anwendung. Ja. Aber es wird, ich denke, der Fortschritt wird kleiner und es wird um einiges weiter in die Richtung gehen. Und ich habe das auch in meinen Vorlesungen auch zu meinen Studenten gesagt, weil dort sehe ich das Problem ja auch sehr krass. Da hat er wirklich, die haben ja nicht mal irgendwie den gleichen Firmenlaptop, die haben ja wirklich dann quasi alle was anderes. Ja. Und es ist jedes Mal, und ich lasse die sehr viel im Hands-on-Umfeld machen. Und wenn es dann Probleme gibt und ich bei denen irgendwas korrigieren oder denen weiterhelfen sollte, ist es in 10% der Fälle ein Fehler im Code. Es ist in 90% der Fälle der Fehler im Setup.
Ja, okay, krass. Entweder
Fehler im Betriebssystem falsch konfiguriert, Java falsch aufgesetzt, Pfade falsch gesetzt, Firewall, Ports und so weiter. Das hat nie irgendwas mit der Anwendung zu tun. Und das logischerweise, man sieht natürlich das dort im Kleinen, was hinterher uns bei der Produktion auf die Füße fällt, das kostet unglaublich viel Zeit. Und in der Zeit lernt keiner was. Da wird die Software nicht davon schneller entwickelt, da ist gar nichts. Und ich habe zu denen jetzt gesagt, ich werde das jetzt nur noch anhand von diesen Web-IDEs zeigen, ja. Weil da kann mir keiner sagen von euch, das kann ich nicht installieren. Ja. So, das funktioniert bei jedem und es funktioniert bei jedem gleich. Und dann zwinge ich die natürlich auch dazu, check das alles gleich in eine zentrale Git-Repository ein, weil wenn ich eine E-Mail kriege mit 20 Seiten Exception Stack Trace und sage, ja, was tut denn da nicht? Sage, woher soll ich das wissen? Ja. Nein, also das ist ja daraus nicht ersichtlich. Ja. Aber wenn ich sage, du hast ein Git-Repo, schick mir den Link, dann kann ich mit meiner Web-IDE auch auf deine Repository gehen und kannst exakt reproduzieren, so wie es du hast. Und dann finde ich es entweder raus oder es ist wirklich ein Problem in der Anwendung. Aber dann debuggen wir auch an der Stelle, wo es relevant ist und ich fange nicht an, seine lokalen Treiber oder sonst irgendwas zu korrigieren, weil halt da was von nicht geht. Oder ich habe oft internationale Studenten und da haben die halt andere Keyboard-Layouts.
Oh nein.
Und das ist echt teilweise eine Herausforderung,
ja, klar.
Da schnell was zu fixen. Und ich glaube, dass das wirklich auch ein Aspekt ist, der in den nächsten paar Jahren noch deutlicher begegnen wird.
Glaube ich gern. Ich kenne das ja auch von der ein oder anderen Entwicklungstätigkeit, dass man möchte einfach nur die Anwendung mal zum Laufen bringen auf der eigenen Maschine.
Ja.
Und dann muss man erstmal, keine Ahnung, was für alles für gerade für Packages installieren, für Dependencies-Geschichten machen und so weiter und so fort. Da ist man ja teilweise Stunden, wenn nicht Tage beschäftigt, bis die Software endlich mal richtig läuft.
Ich meine,
und wenn man das natürlich vereinheitlichen kann und sagen kann, hey, wir haben einfach eine Umgebung, die ist containerisiert, die läuft bei jedem gleich, die ist super, also da hat man ja einen riesen Vorteil. Also,
ich meine, schon allein mit dem Anfang von deinem Satz hast du gerade schon eine grundsätzliche Begründung für Container geben. Also Dependencies installieren,
ja.
das ganze Setup, das ist im Endeffekt, das bringt einen Container alles mit und startet dann halt entweder, oder startet nicht, aber dann ist der Container, wenn er hier nicht startet, dann startet woanders auch nicht. Dann hat jemand ein kaputtes Image gepusht.
Ja.
Und das geht natürlich auch. Also ein Container ist erstmal kein Garant
für
eine bessere Software.
Ja,
also das ist schon wirklich wahrscheinlich auch nochmal wichtig zum Betonen. Da ist schon, Container wird dann gleichgesetzt jetzt mit Cloud und Cloud-nativer Software und quasi so, ich bin jetzt Cloud-native in dem Moment, wo ich meinen Code im Container laufen habe.
Ja.
Und das sage ich dann gerne, nee, also das ist ganz garantiert nicht so. Also wenn ich davor eine Anwendung habe, die Schrott ist und ich packe sie in einen Container, dann habe ich keine Cloud-native Anwendung. Dann habe ich halt
immer Schrott
im Container. und das macht gar nichts besser. Ich kann den Schrott dann natürlich besser transportieren, aber das ist die Frage, ob das dann irgendjemand wirklich für irgendjemand wirklich zweckmäßig ist.
Da also, hilft dann auch die Container-Care-Woche nicht.
Nee, die hilft dann vielleicht schon, damit mal Ruhe ist, aber hilft mir auf jeden Fall nicht, dann an eine lauffähige Anwendung zu kommen. Gut.
Cool. Dann du hast einen sehr guten Überblick über die Anwendungsfälle gegeben aus meiner Sicht. Richtig cool. Vielen Dank.
Ja, sollen wir dann noch abschließen mit dem Thema Resilienz und,
genau,
und Kubernetes gerne, vielleicht?
Gerne. Reiß gerne noch Kubernetes an.
Ja, ich meine, Kubernetes wird es wahrscheinlich noch eine eigene Reihe an Podcasts
wahrscheinlich
bedarf. Ja, dass wir das auch relativ viele als Schulung geben, weiß ich, dass gerade initial dort reinzukommen, ist erstmal ziemlich schwierig. Von daher mache ich das erstmal nur High-Level oder war das versuchen, auch ein bisschen über die Geschichte von Container aufzuziehen. Ich habe ja das letzte Mal gesagt, es gibt quasi so eine gewisse Timeline und es gibt verschiedene Linux-Basis-Funktionalität, die ich brauche, um Container quasi technisch aufzusetzen. Und mit 2006 kam quasi mit der Entwicklung von den C-Groups, von damals Google beigesteuert, das letzte Teilchen dazu. Und es hat dann trotzdem bis 2013 gedauert, bis der große Wurf mit Docker irgendwie kam. Was dann interessant war, um Google wurde es dann einigermaßen still, was das Thema Container angeht.
Also C-Groups, noch ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer. C-Groups, es kommt von Google, deswegen erwähnt Matthias gerade an der Stelle Google. Und wenn ihr noch mehr erfahren möchtet, was es mit den C-Groups auf sich hat, dann schaut gerne in die andere Folge mit Matthias rein. Da erklärt er es.
Würde fast sagen, die erste Folge ist so ein kleines Pre-Rack für die jetzigen 5 Minuten, was in dem Podcast
okay,
vielleicht noch folgen.
Alles klar.
Na gut, wir kürzen es vielleicht mal dahingehend ab, dass von den Kernkomponenten, die es gebraucht hat, um Container zu entwickeln, Google so sehr stark beteiligt war an der letzten zum Liefern. Und Google hat es aus einem gewissen Grund gemacht. Die haben die Idee und das Potenzial von Container recht früh erkannt, weil die hatten genau die Notwendigkeit. Software standardisiert zum Verteilen. Wir können uns wahrscheinlich alle vorstellen, dass Google nicht auf einem Rechner nur läuft, sondern dass es da doch 2, 3 um die Erde verteilt gibt. Und die genau diese Probleme haben, schnell hoch zum Skalieren, Software neu auszurollen, zum Verteilen und wichtig natürlich das Ganze ohne Downtime. Also die können ja nicht sagen, am Wochenende machen wir zu oder in der Nacht, weil irgendwo ist ja immer Tag.
Oder wenn mal irgendwo ein Fehler ist, dann darf ja auch nicht gleich die ganze Gmail-Anwendung abstürzen.
So ist es.
Ja.
Und Google hat eben dieses Konzept mitentwickelt, weil die für sich intern quasi auf die Strategie gegangen sind und gesagt, okay, die bringen alles in Container. Und Google hat ein eigenes Containerformat entwickelt, was quasi von der Technologie sich kaum von Docker oder anderen unterscheidet, weil es ja auch diese ganzen Linux-Kernkomponenten nimmt. Und hat damit natürlich sehr erfolgreich die ganzen Workloads betrieben. Also wenn jemand sagt, ich habe noch nie was mit Container zu tun gehabt, dann dann kann man immer so die Schlaumeier-Gegenfrage stellen, hast du schon mal Google Maps aufgemacht? Und dann sagt ja, dann sagt dann hast du auch schon Container verwendet, weil die ganze Funktionalität von Google läuft in Container. Und ich weiß auch gar nicht, ob, das ist natürlich pure Spekulation, ob die jemals die Idee hatten, ihre Erkenntnisse mit der ganzen Welt zum Teilen, weil das hat denen ja eine ganz komfortable Position verschafft. Und dann kam im Jahr 2013 überraschenderweise Docker um die Ecke und hat einen riesen Hype hingelegt, hatte aber dann relativ schnell mit den, also jeder wollte Docker haben, verwenden, war natürlich auch cool, die ganzen Images, der Marketplace, aber die Leute haben dann recht schnell gemerkt, okay, für Development, Test und Bildzwecke alles wunderbar, aber wo es halt eben fehlt, ist, sage ich mal, der Enterprise-Betrieb. Dass ich sagen kann, ich will jetzt eben nicht nur meine Container auf einer Maschine, sondern ich will die auf mehrere und Last verteilen. Und die sollen skalierbar sein, nicht nur auf Container-Ebene, auch auf einer Ebene der Container-Demons quasi drunter. Und das Ganze cloud-dynamisch flexibel. Und das konnte so Docker erstmal nicht. Docker hat dann mit Docker Swarms so eine Idee in den Raum geworfen.
Also Docker hatte nur sozusagen den Container geliefert.
Schon quasi den Prozess, der Container startet und stoppt.
Okay, also aber sozusagen die Sprache der Container.
Die Runtime.
Okay, ja.
Ja, aber die war eben limitiert auf einer Maschine zum Laufen. Und in der Zeit kamen dann relativ viele Firmen um die Ecke. Die Zeit wurde auch quasi als die Container Orchestration Wars rückwirkend deklariert. Das ist also ein typischer amerikanischer Begriff. Ich finde es eigentlich eher ein bisschen doof, aber das ist ja jetzt egal.
und Amerikaner.
Ja, das
da, da machen wir lieber nicht. Das passt schon.
Nicht unser Ding. Ja. Und da gab es dann andere Firmen auch so mit HashiCorp, Nomad und Mesosphere. Und es gab verschiedene Technologien, die da ein bisschen konkurriert haben, den Markt einzunehmen, weil es war offensichtlich, das wird kommen. Es wird eine Technologie brauchen, die das produktiv macht und da liegt natürlich eine Menge Geld und Interessen dann auch. Und irgendwann zu dem Zeitpunkt wird natürlich Google auch das bemerkt haben und gesagt haben, okay, da gibt es da draußen Leute, die suchen was wir hier intern schon haben. Weil Google hat intern nicht nur einen Standalone-Container-Daemon gebaut, sondern einen verteilten Container-Daemon. Die haben quasi ein weltweites System erschaffen, das nennt sich Borg.
Also wie die von Star Trek?
Genau, wie die von Star Trek. Wo man Container auf verschiedenen Hosts verteilt laufen lassen kann, die ja miteinander kommunizieren, als würden sie alle innerhalb von einem System laufen.
Ja, okay.
Und dann
daher auch Borg.
Genau. Und da hat sich dann Google zu der Idee durchgerungen, zu sagen, ja, sie machen quasi eine Kopie von Borg und geben das auf den Open-Source-Market. Und quasi, um damit dann wahrscheinlich, also das ist natürlich jetzt alles Spekulation, aber es ist nicht ganz an den Haaren herbeizogen, um natürlich dann früh in den Entscheidungsgremien und bei der Entwicklung von der Technologie da zu sein und natürlich auch einer von den Ersten, die dann auch kommerziell oder cloud-basiert verfügbar gemacht hat. Und dann wurde Borg, das in C und C++ implementiert ist, in Go umgeschrieben und das Projekt hieß dann Kubernetes. Ja. Wurde damals noch ironischerweise auf einer DockerCon announced, okay. Und hat natürlich irgendwie, das war damals noch nicht so ganz ersichtlich, auch Docker ziemlich den Markt abgegraben. Das Potenzial, wo Docker noch gehabt hätte zum Wachsen, kam dann Google, oder beziehungsweise es war dann nicht mehr nur Google, durch das, dass es Open Source war, kamen dann auch Contributors von Red Hat und IBM, VMware immer mehr dazu, wo das Projekt getragen haben. Aber es hat natürlich Docker ziemlich stark eingeschränkt, weil es hat Docker verwendet,
ja,
als Container-Daemon auf den einzelnen Knoten, aber hatte natürlich im Vergleich zu den ganzen anderen Teilnehmer in den Orchestration Wars, hatten natürlich schon ein Produkt, wo sie sagen, das haben wir schon seit fast 10 Jahren eingesetzt und wir haben in Google einen gewissen Testcase, wo eine gewisse Produktionsstabilität eben vorweisen kann. Von daher war natürlich die Stärke von Kubernetes, das war schon ziemlich bulletproof, was so die Kernfunktionalität anging, als das rauskam. Und damit waren auf einmal die Sachen möglich, was davor nicht mehr möglich waren. Also dass sie sagen, okay, ich kann jetzt die Container nicht nur skalieren, sondern automatisch ist da auch ein Load Balancer dabei, der über die gewissen Instanzen verteilt. Oder wenn ein Container abstürzt.
Also vielleicht ganz kurz, ein Load Balancer ist, was das die Last,
genau,
die Zugriff, also wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine auf eine, oder wenn sehr viele User jetzt zum Beispiel auf eine Webseite zugreifen, auf meinen Shop, habe ich nachher einen Load Balancer, der eben die Last, die durch die ganzen User jetzt zum Beispiel entsteht, auf verschiedene Container verteilt.
Sagen wir mal, grundsätzlich auf verschiedene Systeme.
Verschiedene Systeme.
Genau, ja. dass ich eben die Last nicht mit einem System abfedere, sondern aus Lastverteilungsgründen oder auch aus Redundanzgründen einfach sage, ich habe mehrere. Auch wenn mir einer abstürzt, habe ich immer noch ein paar Gesunde, die das dann das Ganze bedienen können. Und dann kamen eben natürlich weitere Fälle dazu. Zum Beispiel, wenn ich eine neue Software ausrollen will, dass ich sagen kann, okay, ich deploy die jetzt die neue Version parallel zur alten und switch ganz leicht den Traffic auf die neue Version. Wenn es nicht tut, switch ich dann auch leicht wieder zurück. Und das hat natürlich in diese ganze Softwareentwicklung und die Dynamik beim Ausrollen eine sehr große Effizienz reingebracht. Und das hat dann, also Kubernetes wurde dann zu einem sehr populären Open-Source-Projekt. Das hat mehr oder weniger diese ganze Cloud-Native Computing Foundation um sich herum aufgebaut. Das ist eine Tochter der Linux Foundation. Und da ist sehr viel Potenzial für Entwicklung, für neue Technologien und so weiter. Es ist auch ziemlich viel, was wir bei uns verwenden. Teilweise ist eigentlich eher das Problem, dass es schon zu viel Wildwuchs gibt, dass man jetzt nicht weiß, wie aktuell gut sind die ganzen. Die Gremien sind da ziemlich gut organisiert, zum sagen, in was vom Reifegrad sind die, wie weit sind die produktiv einsetzbar und so weiter. Und da denke ich auch, dass das, was Container wahrscheinlich als Standard für eine Paketierung sich etabliert hat, wird wahrscheinlich sich Kubernetes über kurz oder lang für so eine Art Runtime-Standard entwickeln. Weil das alleine löst sicher nicht alle Probleme, da muss man natürlich viel drumherum tun, aber es hilft in vielen Dingen einfach, genau die Punkte zum Adressieren, was ich in der Regel in einem produktiven Umfeld habe.
Vielen Dank, Matthias.
Bitte, bitte.
Das war jetzt auch schon ein sehr interessanter Einblick in Kubernetes und vor allen Dingen auch in die Geschichte zu Kubernetes und die Container Orchestration Wars.
Ja, also ist nicht so, nicht so gut wie unsere schwäbische Container-Kehrwoche.
Nee, finde ich auch. Aber cool. Vielen Dank dafür. Dann würde ich sagen, dann sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wie immer gilt an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, folgt Matthias, bewertet gerne den Podcast, teilen, was das Zeug hält, natürlich immer gerne, gebt gerne Feedback und ansonsten gilt bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören, hat auch mir Spaß gemacht und vielleicht bin ich in irgendeiner der Zukunftsfolgen mal wieder dabei.
Vielleicht. Würde mich freuen.
Man kann es nicht wissen.
Genau.
Alles klar. Also danke dir, bis dann.
Ciao.
Das war eine Folge aus dem Archiv von Not Just Coding, ursprünglich von Novatec, jetzt Teil von CGI. Danke fürs Zuhören.